Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Okasandu Jagdsafaris, Familie Scheiring,
Autohaus Becker Thiemann,
Will und Apel.
Da war dieser kapitale Jährling, den wir da gesehen haben, wo der Jäger mit dem Glas, auf das waren ca. 160, 170 Meter, wo der Jäger mit dem Glas nicht mehr sagen konnte, ob das passt ist oder nicht. Und ich bin im Anschlag mit dem Gewehr gestanden, habe es hinaufgedreht auf 18-fach und habe gesagt, passt. Das ist schon eine unglaubliche tolle Sache. Ja? Schon früher haben sie die Rippe geschossen auf 100 Meter. Auch in Deutschland, in vielen Teilen, ist es ja auch noch so. Ja? Und wenn einer auf 150 Meter schießt, dann war es schon super. Und wenn einer auf 200 Meter geschossen hat, ist schon das ganze Dorf zusammengerannt. Das hat sich sehr verändert. Und vor allem auch mit der Möglichkeit, im Ausland zu jagen. Ja, auch diese Auslandsjäger, die erhöhen natürlich wahnsinnig ihre Chancen, wenn sie super und tolles Material haben.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim FSW-Podcast. Ihr seht, wir sind diesmal wo ganz anders und es ist tatsächlich auch das erste Mal in, ich glaube jetzt 94 Folgen, aber ich glaube dem lieben Herbert Scheiring gebührt die Ehre, dass wir es dann auch jetzt hier bei dir in deinem wunderschönen Waffenzimmer machen.
Herzlich willkommen in Ferlach.
Vielen, vielen Dank. Herbert, über was reden wir heute? Hatten wir ja gestern schon so ein bisschen gesagt. Ich hätte gesagt, dass wir mal über dein ganzes Vermächtnis und deine Karriere als Büchsenmacher sprechen und dann vielleicht noch die Projekte, die wir dieses Jahr zusammen angehen. Ich glaube, da haben wir einiges, was wir bereden können.
Also das heurige Jahr ist verplant, so wie ja. Ich das jetzt gesehen habe. Nein, also vom Vermächtnis kann man nicht sprechen, muss man ganz klar sagen. Wir haben angefangen vor circa 45 Jahren und sind in einen Qualitätslevel eingestiegen, der damals ganz normal war und der auch in Ordnung war. Und ich hatte damals ein Generationenproblem mit meinem Vater und wir haben uns dann getrennt. Und mein Vater ist gegangen auf die Schiene eher Serienfertigung und wir sind gegangen auf Handfertigung mit extremer Qualität. Das hat sich natürlich in den letzten 40 Jahren extrem verbessert, wie sich auch zum Beispiel alle Autos verbessert haben oder so. Und der Vorteil unserer Firma ist und mein Vorteil ist, dass wir nie stehen geblieben sind. Viele andere Büchsenmacher sind stehen geblieben auf einem Stand, haben den 98er dann vielleicht ein bisschen ummodifiziert, aber im Endeffekt funktioniert er ganz genau gleich wie vor 40 Jahren, ja, oder vor 100 Jahren. Und wir sind immer weitergegangen. Wir haben mit unserer Firma immer sehr positiv gearbeitet und haben aber nie ein Geld herausgenommen. Das heißt, wir haben die ganzen Beträge in Innovation gesteckt. Und deshalb sind wir heute dort, wo wir jetzt sind. Und wir sind, glaube ich, auch beim Bierstutzen oder beim Vierling oder in diesen Dingen sind wir einfach den anderen überlegen. Und das ist unser Vorteil.
Ich muss dazu mal einmal sagen, ich war mit Dustin, letzte Woche waren wir schießen bei dir und Dustin hat mich so ein bisschen gefragt, Max, was ist eigentlich das Besondere an den Waffen? Und dann war das eine ganz witzige Sache, weil wir haben mit dem, oder beziehungsweise ich erzähle erstmal, warum das so gut ist. Dann kam jemand rein, der, ich nenne trotzdem die Marke, eine Mauser mitgebracht hat mit Fabriksmunition und die wollten unten kurz das Zielfernrohr einschießen, haben nach dem Zielfernrohr dann mit dem Stefan eine kurze Schussgruppe geschossen. Du weißt, dass Stefan wahrscheinlich das absolute Nonplusultra ist, also, was Schießen angeht. Die Schussgruppe war, ich würde jetzt mal sagen, so. Was ja in Ordnung ist. Es ist jagdlich gar kein Problem. So, und dann war das ganz witzig, weil unten war noch das Schusspflaster, was wir geschossen haben mit dem Bergstutzen, mit zwei verlöteten Läufen. Das war auf einen kleinen Fingernagel mit 5 Schuss. Und
das muss ich auch dazu sagen. Du hast ein fantastisches Schuss, das hast du selber geschossen, ja?
Ja.
Du hast ein fantastisches Schussbild geschossen. Das passiert nicht immer. Weißt du, was ich meine? Es kann einmal einen Zentimeter wegfallen. Aber wir reden von einem Zentimeter.
Genau.
Und wir reden nicht von 3, 4, 5 Zentimetern, ja.
Und die Sache ist ja auch, sag mal, wenn du dann weiterschießen möchtest auf 300 Meter, sind ja der eine Zentimeter sind es dann mal 3 Zentimeter und ganz bei dem genau. Anderen, sagen wir mal 5 Zentimeter, haben wir dann schon 15 Zentimeter und das ist der Unterschied dann.
Ganz genau.
Und ich glaube, das entsteht ja auch dadurch, dass ihr habt ja eine Symbiose hier. Ihr fertigt die Waffen, ihr habt die Munition, die an die Waffen auch angepasst wird. Insofern bekommt ihr das ja auch hin. Thema Vierling, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, wie das Ganze entstanden ist. Aber das ist es ja am Ende des Tages, was man haben möchte. Diese Präzision, dass man wirklich davon ausgehen kann, dass die Waffe trifft und dass die Waffe auch immer trifft, egal in welcher Situation. Und ich meine, mit einem Bergstutzen so eine Schussleistung zu schießen, das ist schon eine krasse Geschichte.
Schau. Wir sind für, sage ich einmal, 0,1% der Jäger interessant. Erstens sind wir nicht billig und zum Zweiten bauen wir super Präzision. Die kostet das Geld. Da stecken wir in die Arbeitszeit, in das Schießen. Es gibt kein Gewehr, was bei uns nicht mindestens 20 oder 30 Schussbilder geschossen hat, bevor es aus dem Haus geht. Ja. Und ich sage einen Namen, es gibt Blaser. Blaser ist in Ordnung. Blaser macht etwas ganz Hervorragendes. Es befriedigt 99,9% der Jäger. Ja. Ein paar sind nicht zufrieden, aber okay. Aber das muss man einmal hinkriegen. Das muss man ganz klar sagen. In was für einer Branche gibt das, wo so viele Jäger zufrieden sind? Jetzt gibt es aber welche, die das Besondere schätzen. Ja? Und dann gibt es noch welche, die auch im Berg extrem weit schießen wollen, weil sie das Alter haben, weil sie nicht mehr so weit hinaufkommen und so weiter und so fort, weil sie weniger Zeit haben, ja. Und die kommen zu uns und die sagen, du Herbert, also 5 cm Plättchen auf 300 Meter möchte ich immer treffen. Punkt. Es gibt genug Faktoren, die dann wie der Wind und so, den man einberechnen muss, oder die Beleuchtung, wo es leichte Abweichungen gibt, aber im Großen und Ganzen muss es so sein, dass sich die Kunde blind auf das Gewehr verlassen kann.
Jetzt haben wir, ich habe es gerade ja schon mal angesprochen, im Hintergrund seht ihr ja zwei Prachtexemplare von dem Ganzen, von dem Vierling. Wie bist du dazu gekommen?
Also das war keine Idee von mir, ja, sondern ich habe mich immer gesträubt. Sondern es war von meinem besten Freund von Franz Albrecht die Idee. Und nein, nicht die Idee, der hat mich eigentlich gezwungen. so möchte ich jetzt das sagen. Und da habe ich gesagt, ja, aber wenn wir es machen, dann machen wir es gescheit. Und dann möchte ich den Blockverschluss drinnen haben, ich möchte einen Double-Ejector drinnen haben, ich möchte einen Einabzug haben, das muss alles super funktionieren. Ja? Und wir haben da, ich sage einmal, 2 Jahre theoretisch dran konstruiert, mit Zeichnungen, mit so. Wir haben einen eigenen Konstrukteur im Haus, der das zeichnet, was ich ihm sage oder was ich vorgebe, ja, das zum Großteil gar nicht umsetzbar ist, aber auf einmal funktioniert es. Ja? Und bis wir dann zum ersten Prototyp gekommen sind, waren es 3 oder 4 Jahre, ich kann es dir gar nicht sagen. Und der erste Prototyp, der liegt dahinter hinter dir, das ist im Moment meiner, der hat jetzt über 5000 Schuss drauf. Und wir hatten keine Duplierung. Ich müsste jetzt anlügen, gleich 4 oder 5 Versager gehabt. Ja, das ist ja richtig bei 5000 Schuss. Mit dem kann ich wirklich leben. Und wir haben eine irre Präzision. Wir haben es auch so konstruiert, dass eben die Läufe so sind, dass du auch ohne weiteres 3, 4 Dupletten hintereinander schießen kannst. Da sind die Läufe so heiß, dass du sie nicht angreifen kannst. Aber da haben wir keine nennenswerten Abweichungen in der Treffpunktlage.
Wie funktioniert sowas?
Ja, das sage ich dir jetzt nicht. Ja, aber wir können es jederzeit probieren. Das möchte ich damit sagen.
Okay, also jeder, der da Interesse hat, auf einer Drückjagd ein interessantes Gewehr zu führen, es ist ja mehrmals schon gezeigt worden, auch online, wie es funktioniert. Ich glaube, es ist was sehr Besonderes, aber für wen ist dieses Gewehr?
Ja, die Frage ist wirklich berechtigt, ja, denn um es ganz klar zu sagen, es braucht ihn niemand. Aber wenn du ihn einmal geführt hast, dann vergisst du es nicht. Und du, glaube ich, warst in Salzburg dabei, wie der Jean-Pierre gekommen ist. Und der hat eine Saison jetzt diesen Vierling geführt.
Ja.
Und wirklich, das war für uns auch so überraschend. Der Michael war auch am Tisch und hat gesagt, Herbert, dieser Vierling hat meine Drückjagdkultur verändert. Und ich möchte unter dem Vierling nicht mehr jagen gehen. Kannst du dich erinnern?
Ja.
Und der ist voll happy. Und ich sagte, ich jage wirklich viel. Ich jage seit 40 Jahren wirklich viel. Das ist ein eigenes Gefühl. Und ich habe persönlich noch nicht 4-mal mit 4 Schuss die Schweine geschossen, sage ich auch ganz ehrlich. Der Franz Albrecht macht das regelmäßig, ja. Aber wenn du dann drei liegen hast und eines, dann schießt du halt das vierte Mal auch hin. Ja? Und so, es ist mir auch schon gelungen, gar keine Frage. Aber das, ich sage jetzt nicht, man muss den Vierling deshalb kaufen, damit man das serienmäßig machen kann. Nein, aber ich habe schon öfter einen Fangschuss zum Beispiel gebraucht.
Okay. Ja. Und ich meine, es sieht doch einfach genial aus. Und die Waffe, was ich so interessant finde an dem Ganzen ist, man würde ja jetzt denken, dass das, dass der Vierling sehr, sehr schwer ist, aber ist er gar nicht. Also im Vergleich jetzt sagen wir zu einer Doppelbüchse hält sich das in Grenzen und hat auch relativ kurze Läufe. Alles dafür gemacht, um das perfekte Ergebnis zu haben bei einer Drückjagd.
Na, nachdem ich selbst auf die Jagd gehe, ja, probiere ich das und gehe davon aus, dass ich für mich das Optimalste mache. Ja? Und dieser Vierling, der hat ein Gewicht von 3,8, 3,9 Kilogramm, hängt auch vom Schaftholz, vom Gewicht, der hängt auch von der Schaftlänge ab, wie groß dieser Mann ist, ja. Aber ist extrem führig. Und das ist die entscheidende Geschichte. Das heißt, auf den kurzen Schnappern, ja, wenn es jetzt um 20, 30 Meter und die bam, 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 ja, erstens bin ich wahnsinnig schnell und zum Zweiten bin ich sehr, sehr flink. Und das ist das Entscheidende. Da reden ja immer die Leute und dann eine Doppelkugel und dann muss ich schwingen und so. Das ist völliger Schwachsinn, weil sobald du den ersten Schuss gemacht hast, ist die Schwingung weg. Da bist du ja schon weg aus dem Ziel.
Ja.
Ja? Deshalb ist es wichtig, wahnsinnig wichtig, dass du mit dem nächsten Schuss schnell wieder im Ziel bist. Das ist die entscheidende Geschichte.
Gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, noch ein spannendes Thema. Ich höre jetzt selbst einen Bergstutzen von dir. Da ist ja auch das Interessante daran mit Schalldämpfer. Ihr habt euch ja dazu entschieden, sagen wir mal, die ganzen Waffen von euch praktisch nochmal umzubauen, die bei euch ins Haus reinkommen. Wir waren ja gestern zusammen pirschen, da hast du das ja auch nochmal in die Kamera erzählt für unseren neuen Rehbock-Film. Aber vielleicht könntest du da nochmal erzählen, warum das Ganze gemacht wird und was da die Besonderheiten dran sind.
Also die Schalldämpferproblematik ist schon ein Thema in der heutigen Zeit. Ja. Und ich muss sagen, ich war ja jahrelang ein wirklicher Gegner, auch mit meinen Freunden, ein wirklicher Gegner des Schalldämpfers. Und ich bin heute ein glühender Befürworter. Ja. Nachdem ich, du siehst, meine beiden Hörgeräte schon auch hörtechnisch angeschlagen bin, habe ich mich dann entschlossen zu sagen, okay, was können wir machen, damit wir zumindest das große Kaliber vom Bergstutzen gedämpft bekommen.
Ja.
Ja. Und dann sind wir hergegangen und haben gesagt, okay, also möchte aber auch einen Oberbörrel-Bergschalldämpfer hinaufgekommen, dass die Länge nicht sehr, sehr verändert und so. Ja, und dann haben wir angefangen, das zu machen und sind heute, glaube ich, einen wirklich sehr, sehr guten Start, auch bei deinen Bergstutzen. Du siehst das, du kannst ihn schießen ohne Gehörschutz und hast die große Patrone drinnen. Ja. Und wenn du dann eine kleine brauchst, dann kommt der Schalldämpfer weg. Dann hast du bei deinem Umschalter, nachdem wir hier ein Schloss drinnen haben, einen Sicherungsknopf, den du betätigen musst. Also das heißt, du kannst nicht irrtümlich umschalten. Das kann dir gar nichts passieren. Ja? Und das ist die entscheidende Geschichte. Und wir haben präzisionsmäßig auch, wie du aus deinem Bergstutzen weißt, unglaubliche Erfolge.
Dann haben wir noch das Thema Sicherheit. Das ist ja auch was, sagen wir, wo ich der absolute Befürworter bin. Thema Handspannung. Meiner Meinung nach in der heutigen Zeit unmöglich daran vorbeizukommen, weil ich finde, das ist mittlerweile eine der wichtigen Sachen. Gerade wenn man auch mit einem, sagen wir, mit einem Berufsjäger unterwegs ist, der vor einem läuft etc., finde ich immer, dass Handspannung da einer der wichtigsten Themen überhaupt ist. Da habt ihr euch ja auch zu entschieden, da komplett auf das Thema Handspannung zu gehen.
Also bei allen Pirschwaffen, die wir bauen, ist der Handspanner Pflicht. Das ist natürlich beim Vierling nicht der Fall, weil den ladest du am Stand und gehst nicht birschen. Das ist ja auch bei einer Doppelkugel, wenn sie zwei Schlosse hat, nicht der Fall. Aber bei allen Bergstutzen, Birschstutzen, die im jagdlichen Einsatz stehen und zu 95% auf der Birsch geführt werden, ist ein No-Go, keinen Handspanner zu haben. Deshalb verstehe ich auch nicht, und das muss ich auch ehrlich sagen, es gibt dann schon so viele Billigwaffen und so am Markt oder Mittelklassewaffen, die keinen Handspanner haben. Dafür habe ich kein Verständnis mehr. In der heutigen Zeit habe ich dafür kein Verständnis mehr.
Nee, vor allen Dingen, es kann auch einfach viel passieren. Und deswegen, ich merke ja jetzt auch selber, dass gerade auch in dem, ich sag mal jetzt, unteren Segment beziehungsweise Mittelklassensegment ist ja auch das Thema Handspannung wird ja immer präsenter. Aber ich gebe dir da vollkommen recht, es gibt immer wieder noch Waffen oder Leute, die sich Waffen kaufen, wo man vielleicht 200 Euro für hätte mehr bezahlen können und hätte eine Handspannung bei dem Ganzen bekommen. Ist meiner Meinung nach immer das absolute Geld wert, weil jeder, der das mal gehabt hatte, dass sich da aus Versehen was gelöst hat.
Es ist ganz einfach. Sicherheit kann man sich nicht kaufen. Das ist keine Frage von Geld, sondern das ist eine Pflicht von uns Jägern, ja, für die Sicherheit bei der Jagd zu sorgen. Punkt.
Wo siehst du die Unterschiede in den letzten Jahren, gerade auch was Kaliber angeht, was die Unterschiede angeht zu dem, was die Leute, sagen wir mal, bei dir kaufen wollen oder sich machen lassen wollen? Ich glaube, früher war ja auch wirklich so, dass alle Leute auf die ganz großen Kaliber gegangen sind, weil sie gemeint haben, das ist das Einzige, wo ich meinen Hirsch mitschießen kann oder meine Gams auf lange Distanzen. Je mehr wir beide uns unterhalten, desto mehr sehe ich dieses Thema 6,5 Creedmoor. Dann habt ihr euer Inhouse-Kaliber LRS. Warum?
Ja, also da muss man sagen, es gibt ja viele Anbieter, die auch gesagt haben, vom Büffel bis zum Fuchs kann man damit alles erlegen und so weiter und so fort. Ja, kann man, aber man soll nicht. Wenn heute mit einer 300 Winchester auf einen Rehbock schieße, aufs Blatt, und ich gehe hin und es fehlt mir die andere Hälfte von dem Rehbock, so hat das mit Jagdästhetik genau gar nichts zu tun. Ich glaube auch, dass wir schauen sollten, dass wir das Wildbrett schön vermarkten können. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, der uns Jäger auch in Zukunft weiterbringen kann. Und deshalb muss man auch weitgerechte Kaliber für das zu bejagende Wild nehmen. Ja? Wenn ich heute die 6,5 Creedmoor hernehme, die in Amerika ja ganz forciert wird, und die wirklich für eine tolle Patrone halte, und die 6,5 LRS ist ja nichts anderes, als wie die Creedmoor um 100 Meter in der Sekunde schneller geladen, ja, also mit einer längeren Hülse, in einer irren Präzision, wobei die Creedmoor auch, das muss ich auch sagen, zum Beispiel in dem Horn die ELDX-Geschoss brillant schießt. Ja, das ist einfach toll. Ja, da brauchst du nicht darum denken, das ist einfach fantastisch. Und dann ist noch der nächste Punkt: Es gibt weniger Rückstoß. Die Leute schießen viel präziser mit kleineren Kalibern als wir mit den großen Kalibern. Und ich kenne keinen Jäger, der sagt, ach, das ist immer überhaupt kein Thema und der Rückstoß. Nein, der Rückstoß ist ein ganz entscheidendes Thema in der Präzision. Und viele Jäger, die schießen ja nicht so viel wie wir, ja, sondern die schießen, ich sage einmal, 5 Rehböcke im Jahr oder 5 Stück Rehwild im Jahr und sind happy und dann schießen sie einmal eins vorbei, Und dann schießen sie nicht weiter wie 200 Meter und da schießen sie eines vorbei. Diese Leute kommen nicht zu mir. Meine Forderung von den Kunden ist eine völlig andere. 300 Meter kein Thema. Und ich sage immer wieder, unsere Gewehre können 300 Meter auf einen Rehbock kein Problem. 400 Meter auf einen Gams kein Problem. 500 Meter auf einen Hirsch kein Problem. Sofern die Bedingungen passen. Das heißt, wenn ein Sturm geht, brauche ich gar nicht probieren. Da brauche ich nicht einfach 200 Meter probieren. Verstehst du? Ja. Also das heißt, diese Vorgaben, die wir uns gesetzt haben, haben wir natürlich unter Verhältnissen tituliert. Die passen.
Also ich bin von dem Ganzen fasziniert. Mich habt ihr da tatsächlich auf der Messe gecatcht, wo ich den ersten Podcast mit dem Stefan gemacht habe, was ja auch ganz interessant war. Danach hatten wir ja noch die Jugend bei euch oder von euch bei uns im Haus. Wir haben ja ein sehr, sehr cooles Projekt noch im Juli vor. Willst du da mal drauf eingehen, was wir da genau machen und wer da zum Einsatz kommt?
Ja, also.
Ihr habt es mir ja auch nicht geglaubt. Das war ja auch noch die witzige Geschichte.
Zuerst einmal habe ich dir nicht geglaubt. Ja. Wobei ich eigentlich normalerweise nicht so skeptisch bin, aber du hast das so sicher drüber gebracht, dass ich mir gedacht habe, das kann eigentlich gar so, so kann das nicht funktionieren. Ja? Mir ist ja das Sebastian gekommen und hat mir das erzählt, weil du hast ja das erste Mal da mit dem Sebastian drüber gesprochen.
Ja, genau.
Und da ist Folgendes geplant. Wir fliegen nach Afrika. Sebastian soll seinen ersten Büffel unten schießen. Und Victoria auch Plains Game und vielleicht auch eine Büffelkuh. Und ich möchte, und das habe ich wirklich vor, eine Büffeldublette schießen. Ja? Wenn es nicht funktioniert, funktioniert nicht. Das kann man sich jetzt nicht aussuchen. Ja? Aber ich werde es einfach probieren und dann sehen wir, was rauskommt. Aber es ist eine Generationenjagd. Das heißt, wir möchten 3 Generationen gemeinsam auf die Jagd gehen. Das machen wir bitte bei uns in Mitteleuropa jedes Monat 2-3 Mal. Ja? Und wir als Familie sind eine Jägerfamilie. Du weißt jetzt selber in der Zwischenzeit, wir haben einige Reviere. Und da geht es gar nicht so um das, was wir dort erlegen, das habe ich dir auch gesagt. Es geht um das, wie bejagen wir das? Was machen wir mit dem Wildstand? Ich möchte meinen Kindern und Enkelkindern mitgeben, wie macht man die Wildwiesen, auf was muss man drauf schauen und so weiter und so fort. Und da hast du schon überrissen, dass der Sebastian, und der ist erst 14, schon toll drauf ist. Und da sind wir sehr, sehr stolz.
Nein, auf jeden Fall. Also wir haben ja, ich war ja mit ihm auch schon zusammen schießen und muss man ehrlich sagen, jetzt gerade auch was die Tests angeht mit der 375, da solche Schussgruppen. Ich bin da auch ganz ehrlich, es war so ein bisschen so, ich habe daneben gestanden und habe mir so gedacht, scheiße, jetzt guckt der mir gerade zu und der Stefan steht daneben, jetzt musst du das da auch abliefern. Der kleine 14-Jährige hat da gerade auf den Bierdeckel geschossen. Ich denke nur so, boah, Max, was machst du da jetzt? Und dann war das so, da habe ich auch tatsächlich beim ersten Schuss gemuckt und Stefan sagt so zu mir, was ist denn da los? Da bin ich da mal kurz nervös geworden, weil der Kleine da eine Schussgruppe hingelegt hat, wo ich mir, kleiner kannst du ja auch nicht mehr sagen, der ist größer als ich. Also
1,83, der 14-Jährige.
Ja, deswegen hat er da eine Schussgruppe hingelegt, wo ich mir hinterher gedacht habe, so leck mich am Arsch, sorry für den Ausdruck, aber es war so. Und deswegen bin ich da auch total gespannt, mit ihm oder beziehungsweise mit euch jagen zu gehen. Und das ganze
Projekt. Du schießt ja dann einen Löwen, das muss man auch dazu sagen. Das wird auch eine tolle Geschichte werden, ja.
Ja. Also ich glaube, wir haben da 2 Wochen, haben wir da Action geplant und da geht einiges. An der Stelle auch einmal danke an den Anbieter Carlo Engelbrecht und natürlich auch an die Sponsoren. Im Anschluss jetzt zu unserem Podcast kommt ja heute noch Hornady und Leupold hierhin, die die Optiken für das Ganze sponsern und beziehungsweise die Munition. Da haben wir ja nochmal einen Test, sagen wir mal, dass wir gucken, welche die Munition für das afrikanische Wild dann das Richtige ist. Da kommt gleich der Jens Tigges, der uns da noch einiges dazu verraten wird. Aber ich denke, dass wir auch mit den Partnern da was Starkes dran hatten. Vielleicht nochmal zum Thema Leupold. Und da hätte ich auch gerne nochmal deine ehrliche Meinung, weil ich glaube, als ich dich angerufen habe und gesagt habe, wir machen was mit Leupold, warst du ja jetzt nicht so, ja okay, ist Top-Notch-Marke. Aber wir waren ja gestern auf einer Wiese, wo wir das Ganze getestet haben, dass ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, VX6 heißt es. Und da müssen wir mal ganz ehrlich sagen, die Brillanz, die wir haben einen Jährlingsbock gehabt auf knapp 200 Meter mit 18-facher Vergrößerung.
Hast du jedes Jahr gesehen?
Ja.
Also ich muss ja sagen, ich war sehr skeptisch. Ja, und Leupold war für mich eine amerikanische Billigmarke. Und wie ich dann zum Stefan gekommen bin, habe ich gesagt, Stefan, wir müssen Leupold sich von euch auftun. Wollen wir das überhaupt? Dann sagt er, du, Leupold ist in den auch 1000 Yard Schießen eine Top-Marke. Sag ich, du, wie kommen die da hin? Da sind doch alle Europäer viel besser. Sagt du, nein, die haben wahnsinnig aufgeholt. Ich kann dir nur sagen, du wirst überrascht sein. So, dann hat es ja geheißen, wir bekommen das Zielfernrohr von Leupold. Da hat sich dann alles gespielt, dann nichts gekommen. Dann habe ich mir beim Großhändler in Salzburg eines gekauft. Und habe das auf den Bergstutzen, den ich jetzt führe und mit denen wir jetzt dann auch auf die Rippe jagen, hinaufgetan. Und ich muss dir sagen, es hat mich wirklich überrascht. Erst einmal sind sie preislich auch schon dort, wo Swarovski oder Kalis ist. Oder sagen wir so, sie sind zwischen Kalis und Swarovski drinnen. Ja. Ja. Und ich habe ja schon länger das Problem, dass ich mit den Swarovski-Zielfernrohren, und vielleicht ist das auch altersbedingt, von denen ich nach wie vor sage, dass es eine Bombenfirma ist, braucht man gar nicht darüber diskutieren, ich bekomme es nicht mehr scharf. Wenn ich, das spielt jetzt beim Jagen auf Wild nicht so die Rolle, ja. Aber wenn ich auf die Scheibe schieße und ich schieße zum Beispiel auf ein Schusspflaster, was du ja auch gemacht hast, ja, dann kriege ich das nicht mehr scharf und ich bekomme das nicht mehr gebacken. Das heißt, mein Streukreis verändert sich da, ja. Und deshalb bin ich bei meinen privaten Waffen dann aufs Cascales-Zielfernrohr gekommen, dass ich viel schärfer bekomme. Das muss ich auch sagen. Und jetzt auf einmal das Leupold. Da habe ich mir gedacht, na bumm, also das steht dem Cascales einmal gar nichts nach, muss man mal ganz klar sagen. Und das Einzige, was der Leupold hat, es hat ein dickeres Fadenkreuz. Und jetzt sage ich, das ist bei der Jagd vielleicht sogar ein Vorteil. Denn in der späten Dämmerung, ja, sehe ich die ganz feinen Absehen nicht mehr und dieses Absehen sehe ich. Und auch bei dem Swarovski oder bei dem Kalis ist der Leuchtpunkt dann eigentlich dicker wie das Fadenkreuz. Ja. Ja? Und bei dem Leupold ist aber das Fadenkreuz gleich dick wie der Leuchtpunkt.
Genau.
Also ich muss sagen, jagdlich gesehen, und der Stefan hat ja dann auch ein Leupold noch auf seinem 338er Labor, was ja auch ganz fantastisch ist. Er sagt, hör zu, das ist toll und wir werden das heuer einfach durchtesten. Wir werden das in Europa durchtesten auf verschiedenen Gewehren. Wir werden das in Afrika durchtesten auf verschiedene Sachen. Ich bin sehr neugierig, was da rauskommt, aber vom ersten Eindruck her muss ich sagen, eigentlich bin ich begeistert.
Was ich auch ganz interessant finde, ich habe jetzt seit 10 Jahren den Jagdschein. Als ich damals angefangen habe, war, du musst ein 56er Glas haben. Das war das Wichtigste. Und ich sag mal so, da sind die Vergrößerungen, ich glaube, das Swarovski, was ich damals hatte, ging bis 15-fache Vergrößerung, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich glaube, 2,5 bis 15-fach. das war auch bei Zeiss so, es war bei Leica so. Und ich muss ehrlich sagen, auch gerade jetzt mit dem Kaliber 6,5 und im Vergleich zu der Vergrößerung von dem Zielfernrohren merkt man auch, dass das Interesse für das Weiterschießen, ob das jetzt auf Wild ist oder auf die Scheibe ist, dass das Interesse immer höher wird und auch immer interessanter wird. Überall, wo du das liest, sind diese Vergrößerungen 2,5- bis 15-fach oder 2,5- bis 12-fach. Das gibt's fast gar nicht mehr, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und wir haben jetzt zum Beispiel bei dem Leupold ist es ja jetzt 3 bis 18, und das ist ja nur die Jagdserie. Du hast ja bei dem Ganzen, hast ja auch noch 5 bis 25, ich glaube 5 bis 30 etc.
Wir haben ja da auch jetzt, wie wir unten waren auf der Also muss sagen, wir haben 2 wirklich schlechte Jagdtage hinter uns in Slowenien und wir haben nicht gerechnet, dass da so wenig Wild ist. Aber wenn du dich erinnern kannst, da war dieser kapitale Jährling, den wir da gesehen haben, wo der Jäger mit dem Glas, das waren circa 160, 170 Meter, wo der Jäger mit dem Glas nicht mehr sagen konnte, ob das passt ist oder nicht. Und ich bin im Anschlag mit dem Gewehr gestanden, habe es hinaufgedreht auf 18-fach und habe gesagt, passt.
Ja.
Das ist schon eine unglaubliche tolle Sache, ja. Schau, früher haben sie die Rippe geschossen auf 100 Meter, auch in Deutschland in vielen Teilen ist es ja auch noch so. Ja? Und wenn einer auf 150 Meter schießt, dann war es schon super. Und wenn einer auf 200 Meter geschossen hat, ist schon das ganze Dorf zusammengerannt. Das hat sich sehr verändert. Und vor allem auch mit der Möglichkeit, im Ausland zu jagen. Ja, auch diese Auslandsjäger, die erhöhen natürlich wahnsinnig ihre Chancen, wenn sie super und tolles Material haben.
Was mich jetzt nochmal interessieren würde, vielleicht, ich glaube aber, das ist ein Thema, was dir wahrscheinlich schwerfallen würde, darüber zu sprechen. Aber wer sind so die Kunden von Scheiring? Weil ich denke, das ist was auch immer wieder bei uns gefragt wurde. Wir hatten ja mal so einen Sticker gemacht, also du musst ja keine Namen nennen. Aber am Ende des Tages, wer sind so die Leute, die zu dir kommen?
Also, als erstes sind sie Liebhaber von schönen Dingen.
Ja.
Das muss man sagen, ja. Und wir haben sehr vermögende Leute als Kunden und wir haben auch mittelvermögende Leute als Kunden, die auch sogar Jahre auf sein Gewehr sparen. Das muss man auch dazu sagen. Ja?
Ja.
Aber alle lieben Kunst und lieben das Kunsthandwerk. Und alle unsere Kunden, das muss ich sagen, da kann ich keinen ausnehmen, unterstützen das, dass dieses Handwerk auch in die nächsten Generationen geht. Wer weiß, wie lange das funktioniert? Ich habe keine Ahnung. Ja? Aber wir haben jetzt schon irrsinnige Personalprobleme. Aber du siehst auch, wir haben eine relativ junge Crew oben, ja? Was ja auch so wahnsinnig wichtig ist. Aber ich sage jedem, wenn Sie so etwas kaufen, so müssen Sie wirklich Spaß damit haben. Kaufen Sie es nicht, um irgendwo anzugeben oder zu sagen, und ich habe auch eine Scheringung oder so. Nein, Sie müssen Spaß haben. Und weißt du, dann kommen so viele Leute, wie auch jetzt der Daniel, der da war, den du ja auch kennengelernt hast, der sagt, du, ich sitze dann auf einem Hochstand, dann habe ich das Gewehr vor mir auf den Knien liegen und schaue es mir an und denke mir, prachtvoll. Und dann schaue ich auf das Holz und dann sage ich, jetzt habe ich das Gewehr schon 10 Jahre. Und das habe ich noch gar nicht gesehen, weil immer wieder was Neues kommt. Ja. Ja? Und das muss man einfach auch lieben.
Der liebe Maximilian Pavlidis hatte mir gesagt, dass eine ganz besondere Sache auch an den Scheiring-Gewehren ist, das sind Gewehre, die natürlich in einem hohen Preissegment sind, aber wo die Leute auch tatsächlich mit jagen gehen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man da nicht rauslassen sollte. Weil es gibt ja auch viele, sagen wir mal, die sich ein sehr, sehr teures Gewehr oder sagen wir mal Automobil zum Beispiel kaufen, die aber das Ganze in der Garage stehen haben, sich dann da abends mit einem Hocker davor setzen und sich das dann angucken, sich ein Bier trinken und denken, wie geil, aber das Ganze niemals auf die Straße bringen und niemals so benutzen, wie es eigentlich sein sollte. Aber ich glaube, das ist bei euren Waffen was ganz anderes.
Also da gibt es, also ich kenne, wenn du mich jetzt so auf die Schnelle fragst, vielleicht gibt es 2 oder 3, weil mir fällt jetzt keiner ein. Unsere Kunden jagen wirklich. Ja? Und ich sage einmal, weißt du, was unsere Kunden sind? Unsere Kunden sind Porsche-Fahrer, die den Porsche auch ausfahren.
Ja.
Weißt du, sie müssen ihn nicht ausfahren, aber die können ihn und viele unserer Kunden tun das. Die schießen auf 300 und auf 400 Meter. Ja, oder auf 500 Meter. Aber sagen, auch du,
oder die lieben
Amon. Man kann jetzt darüber nachdenken, ob das weltmännisch ist oder nicht, das ist völlig wurscht. Ja. Also ich mache es schon ab und zu, aber es ist nicht die Regel, ja, sondern ich bin eigentlich auch so, dass ich sage, du, ich möchte schon den Kontakt zu dem erlegten Stück möchte ich schon irgendwie behalten. Ja. Und ich bin dagegen, jetzt dann auf 700, 800, 900, 1000, 1200 Meter auf die Tiere zu schießen, den man ja nicht einmal ansprechen kann. Da muss man ganz ehrlich sein und ganz fair sein. Auch mit der täuschten Optik funktioniert das nicht. Ja. Aber bei uns im Berg sind 300 Meter, 350 Meter eine ganz, ganz gegebene Distanz.
Gebe ich dir vollkommen recht.
Ja.
Was haben wir dieses Jahr noch für Projekte vor?
Naja, also jetzt einfach schauen wir mal, dass wir die Rückkehr mal wirklich mit einem totalen Fehlstart hinbekommen. Ja? Ja. Gott sei Dank habt ihr schon den Auerhahn gefilmt, einen, der da war. Das ist auch nicht so leicht und vor allem die Balz war bei uns in unserem Revier heuer total schwach.
Ja.
Oder fast aus oder überhaupt aus. Also es war wirklich nicht gut. Aber wir haben Gott sei Dank noch ein zweites Revier zur Verfügung gehabt, wo der Dani eben den Hahn geschossen hat. Dann machen wir jetzt die Rehböcke. Dann haben wir vor Afrika, das ist auch ein wirklich Highlight, auch für alle, auch, glaube ich, für dich. Das wird eine ganz, ganz tolle Sache. Ja. Dann werden wir Anfang August einen Feisthier schießen und du wirst Anfang August einen Gams schießen, haben wir besprochen.
Ja.
Dann möchten wir in der Hirschwumpf Mitte September noch einmal schauen, wo ist die Wumpf gut, wo können wir hinfahren und wo entsprechen auch die jagdlichen Gegebenheiten, das, was wir uns vorstellen. Denn du solltest wissen, unsere Familie versucht wirklich nach extrem starken moralischen Kriterien zu jagen. Das heißt, bei mir scheidet es aus, dass ich einen Hirsch in der Nacht totschieße. Punkt. Fertig. Ja? Und es gibt genug Reviere, die sagen, ja, kommen Sie, aber in der Nacht mit Lampe und so. Nein, also das scheidet alles aus. Wir schießen die Hirsche beim Tag und wir schießen reife Hirsche oder wir schießen Abschusshirsche, das ist gar keine Frage. Aber wir schießen keinen fünfjährigen, beidseitigen, brandigen Kronenhirsch, weil damit haben wir keine Freude.
Ja.
Ja. Und dann, wir haben auch gesagt, werden wir in der Gamtrumpf auch noch was miteinander machen. Dann werden wir auch mit der Drückjagd, bei der Drückjagd miteinander was machen. Und ich sage, wir lassen natürlich die Sache jetzt an uns herankommen, weil das haben wir jetzt gesehen in den letzten zwei Tagen.
Können nichts planen.
Da kannst gar nichts planen. Auf einmal, verstehst du? Ja. Und ich habe mich, du hast ja gestern gemerkt bei der Rückfahrt, ich habe mich im Auto wirklich geärgert, ja. Aber im Endeffekt bringt das gar nichts, wenn du dich ärgerst, weil es sind Gegebenheiten. Und Natur und Jagd ist anders.
Es sei denn, man jagt im Gatter.
Genau. Und da scheidet auch aus. Ah, das darf ich jetzt so nicht sagen, sondern ich jage gerne im Gatter auf einer guten Saujagd. Auch unter wirklich strengen moralischen Gesichtspunkten, ja. Aber es gibt sonst für mich keine Gatterjagd.
Passt. Herbert, vielen, vielen Dank, dass wir hier hinkommen durften und dass wir den Podcast gemacht haben. Ich denke, das wird wahrscheinlich nicht der letzte Podcast gewesen sein. Und ich denke auch, dass wahrscheinlich einige Fragen von unseren Zuschauern aufkommen. Das heißt, wir könnten da beim nächsten Mal, wenn wir da sind, was ja dieses Jahr noch einige Male mehr sein wird, noch weitere Folgen machen.
Also, was ich mit dir einmal gerne besprechen würde, und zwar ganz intensiv, das ist über jagdliche Ethik, über jagdliche Moral und vor allem auch über unsere jagdlichen Vertreter, die meiner Meinung nach viel zu wenig für die Jagd machen. Und ich möchte Forst und Jagd auch gegenüberstellen und sagen, wo ist der Stellenwert von beiden? Ja, weil unsere Vertreter, also speziell in Österreich, ist das so, dass der Forst die heilige Kuh ist und die Jagd sich danach zu richten hat. Und ich glaube, das ist grundsätzlich und völlig falsch. Wir haben auch die Aufgabe, unseren Kindern einen ordentlichen Wildbestand zu übergeben, der auch beim Tag anzuschauen ist und wo nicht das Wild herumgeschreckt wird, weil es nur in der Nacht beschossen wird und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass auch dieses Thema ist einmal einen Postcard wert.
Sehr, sehr gerne. Können wir gerne beim nächsten Mal machen. Würde ich mich auch freuen, das mit dir zu besprechen, weil es auch tatsächlich ein Thema ist, was mir sehr am Herzen liegt. Du hast ja auch gemerkt, dass wir da sehr, das einschneidet, sagen wir mal, die Vorstellung, die wir beide haben, auch von der Jagd. Und das ist auch immer wieder ein Thema, sagen wir mal, was die Zuschauer fordern. Deswegen sehr, sehr gerne. Können wir gerne beim nächsten Podcast machen. Und ich sag nochmal, vielen, vielen Dank.
Ich muss noch etwas sagen. Wir haben wahnsinnig viel gejagt, gelacht.
Ja, ja, das stimmt.
Und wir haben wahnsinnig viel Spaß miteinander, aber wir haben im Grunde die gleiche jagdliche Einstellung und das ist entscheidend.
Ja.
Ja, das ist so wahnsinnig wichtig. Und unsere Aufgabe ist es, du hast die Möglichkeit mit deiner Geschichte und ich habe die Möglichkeit mit meinem Namen oder so, das weiterzugeben und versuchen, den Jägern, die vielleicht jetzt auf einem anderen Weg sind, ja, zu sagen, Moment, schaut mal hin, auf was kommt es wirklich drauf an? Kommt es drauf an, dass ich jetzt an 20 Schweine totschieße mit übergroßen Kalibern und alles kaputt mache und bei jedem Tag und Nacht seit das Wild hin und her scheuche? Oder haben wir auch eine Verpflichtung, diese Sache zu erhalten und ordentlich zu betreiben?
Gebe ich dir vollkommen recht.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank.